Dann rasant, feministisch, queer, intersektional. Immer donnerstags 17 bis 18 Uhr im Freien Radio Wüste Welle auf UKW 96,6 MHz und im Netz unter www.wueste-welle.de.
Somos energía. Por eso de ahí vienen los cuerpos plurales también. No somos ni mujeres ni hombres. Podemos ser mujeres, hombres, trans, travesti, lesbianas, todas las expresiones.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Vorproduktion von Femrasant am Donnerstag von 17 bis 18 Uhr. Ihr hört das einzige freie Radio für die Region Tübingen, Reutlingen und Umgebung auf UKW 96,6 MHz und weltweit via Livestream über die Website wueste-welle.de. Eine Stunde Femrasant liegt vor euch und auch vor uns. Wie immer haben wir einen Interviewgast für euch mitgebracht. Heute handelt es sich um ein vorproduziertes Interview des 28. Februars 2026. Dort habe ich Frau Dr. Ingeborg Kraus bezüglich der Frauenfilmtage zu dem Film Nine Months Contract, der ebenfalls am 28. Februar während der Frauenfilmtage ausgestrahlt wurde, befragt. Zu Beginn möchte ich jedoch eine Triggerwarnung aussprechen. In dem Interview handelt es sich um Themen wie Ausbeutung, Armut und Menschenrechtsverletzung. Zu Beginn hört ihr das Interview, welches ich mit Frau Dr. Ingeborg Kraus geführt habe. Und im Anschluss hört ihr das Publikumsgespräch, welches nach der Ausstrahlung des Films Nine Months Contract stattgefunden hat. Zwischen 1995 und 2002 waren sie ja in Bosnien und im Kosovo tätig und arbeiteten dort mit von sexueller Gewalt betroffenen Frauen. Welche fachlichen Erkenntnisse haben sie aus dieser Zeit gewonnen? Da können Sie gerne mal kurz was drüber erzählen.
Gut, also wirklich sehr viel, weil ich war 7 Jahre im Krieg. Und da im Krieg passiert natürlich alles Mögliche, aber die, die am meisten von Krieg betroffen sind, sind die Frauen. Und vom Krieg profitieren auch viele, also Menschenhandel hat dort auch viel stattgefunden, insbesondere, also als ich im Kosovo war, über die Loverboy-Methode. Die sind da rumspaziert und haben halt die vulnerabelsten Frauen, die es überhaupt gibt, Opfer von Krieg, also angeworben. Frauen sind vom Krieg unterschiedlich betroffen, also Verlust von Familienangehörigen, Kinder sind im Krieg, Ehemänner sind im Krieg, Flucht, Vertreibung, Vergewaltigung.
Ja. Wie hat sie das denn in ihrer Arbeit geprägt? Also hat Ihnen das irgendwelche neuen Wege eröffnet, wo Sie dachten, das muss man näher beleuchten, da spricht niemand irgendwie drüber, was diesen Frauen da widerfährt?
Also das war auch Thema meiner Doktorarbeit übrigens. Es hat mich lange begleitet und das war auch so ein Prozess für mich, das zu verarbeiten. Also das, worüber man... also da, wo man einfach wegguckt, ja, da hinzuschauen. Und das passiert übrigens da heute mit der Ukraine. Ich merke, dass die Menschen in Deutschland einfach müde sind von diesem Krieg. Aber der Krieg findet weiterhin statt. Die Frauen fliehen, die Frauen werden in den besetzten Gebieten vergewaltigt, die Frauen leben unter Bombardierung, die Frauen leben, Frauen und Kinder leben in der Kälte. Putin führt weiterhin diesen Krieg und wir dürfen nicht müde werden, hinzugucken, und wir dürfen auch nicht müde werden, zu helfen.
Das stimmt, das fasst das ganz gut zusammen auf jeden Fall. Sie haben ja sehr vieles schon gemacht in Ihrer Karriere. Unter anderem haben Sie ja auch die Initiative Trauma und Prostitution mitgegründet, ist das richtig?
Ja, genau. Also das habe ich 2014 gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftler in Deutschland, hauptsächlich aus dem Gesundheitssystem, ja, Ärzte, Therapeuten, Traumatherapeuten. Und da veröffentlichen wir Erkenntnisse über Prostitution.
Okay, und was ist so das Ziel dieser Initiative? Oder auch allgemein, Was möchten Sie gesellschaftlich und politisch konkret bewirken mit dieser Initiative?
Also das Ziel ist die Abschaffung der Prostitution. Ja, gut, jetzt werden viele sagen, das wird man nie abschaffen, darum geht es ja auch, aber es geht darum, dass gesellschaftlich Frauen nicht mehr als Ware gelten können. Also Frauen es sollte nicht legal sein, in Deutschland eine Frau kaufen zu können für sexuelle Dienstleistungen.
Okay, dann würde ich jetzt auch thematisch, weil das ganz gut passt, übergehen zu dem Film, der gerade in den Frauenfilmtagen vorgestellt wird. Um genau zu sein, heute, dem 28.02. Genau, möchten Sie vielleicht kurz erzählen, Sie haben den Film ja auch schon geschaut, worum es dort geht und wie Sie das allgemein einordnen, diesen Film?
Also ich fand den Film sehr schwer zu ertragen, weil es eigentlich sehr, sehr viele Aspekte der Leihmutterschaft darstellt. Also einmal, dass die Leihmutter komplett allein gelassen wird, also während der Schwangerschaft und auch danach. Sie ist den Leuten, die den Auftrag gegeben hatten, auch den Kliniken oder den Vermittlern, scheißegal. Ja, sie bleibt allein. Also man sieht ja auch kaum Leute in diesem Film, nur sie und ihre Tochter. Sie ist völlig allein. Und die Tochter ist die einzige Unterstützerin, die sie hat. Das andere ist, man kann es mit Prostitution vergleichen, Leihmutterschaft. Die Frauen geraten in so eine Abhängigkeit zu diesen, ja, wie soll ich das sagen, diesem System, was Leihmütter anwirbt. Also in dem Fall war es, glaube ich, die Klinik. Also man gerät so aufgrund der Armut und der mangelnden Möglichkeiten, die diese Frauen haben, weil die ist ja von der Obdachlosigkeit rausgekommen, hatte zwei Jobs und wollte eigentlich das Beste für ihre Tochter, aber es ging nicht. Ja? Also da war einfach, das Geld hat gefehlt. Also sie hatte nicht die Möglichkeit, also irgendwie anders an Geld zu kommen. Und dann sind halt da die Agenturen und Kliniken, die nach Leihmütter werben. Und sie ist da in so eine Abhängigkeit geraten. Ja. Und das ist ja auch, was man in der Prostitution sieht. Die kommen da schwer wieder raus. Also einmal auch durch das Trauma, was da stattfindet. Und diese Frau hat viermal als Leihmutter sich angeboten. Genau.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie dieser Prozess abläuft erstmal, wie werden diese Frauen da als Leihmütter, sag ich mal, angeworben und gibt es da irgendwie auch so eine psychologische Betreuung irgendwie dahinter, dass quasi eben während der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt, ich stelle mir das nämlich auch sehr schwer vor, ein Baby, das man gerade geboren hat, direkt abzugeben, das ist ja so dieses Vertragliche, das abgemacht ist. Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?
Also der ganze Prozess ist eine Menschenrechtsverletzung und verstößt gegen die Würde der Frau und des Kindes auch. Die Frau wird ja als Gefäß betrachtet. Man hat diesen Prozess der Schwangerschaft überhaupt nicht verstanden. Also man benutzt sie als Ware, um ein Kind zu produzieren. Aber was wirklich in einer Schwangerschaft passiert, dass es da ein permanenter Austausch stattfindet zwischen der Mutter und dem Kind, also emotional, aber auch durch Zellen, durch die Stimme, auch der Geruch, das wird alles ausgeblendet. Und wenn die Leihmutter so einen Prozess eingeht, kann sie es nur, wenn sie sich selbst abspaltet. Und das sagen auch viele Leihmütter. Ja, also die Schwangerschaft habe ich nicht als Teil von mir betrachtet, sondern als etwas Externes. Deswegen gibt es ja auch bei Leihmutterschaft so viele Frühgeburten, weil wenn das Baby wächst, irgendwann stoßt die Mutter es ab. Also übrigens, da gibt es auch eine Studie, Also Frühgeburten sind absolut im Vergleich zu anderen Geburten komplett erhöht. Bei Zwillingen 50 Mal höher als bei anderen, also bei normalen Schwangerschaften, und bei Drillingen 100%, ja, also Frühgeburten. Ja. Und trotzdem, obwohl man das weiß, trotzdem wollen manche Käufer Zwillinge und Drillinge, weil es billiger ist.
Und eine psychologische Betreuung, die findet da in dem Prozess gar nicht statt?
Also überhaupt nicht. Also im Gegenteil, diese Leihmütter, die bekommen ja auch oft ständig Anrufe von den Käufern, und die müssen sogar die Käufer beruhigen, ja, alles ist in Ordnung und so. Also es ist eine emotionale Gewalt, was man diesen Leihmüttern antut. Die leiden und leiden auch. Also während einer Schwangerschaft und auch danach ist das Risiko, eine Depression zu entwickeln, viel, viel höher als bei anderen, also bei Frauen, die normal schwanger werden. Ängste sind auch da, auch posttraumatische Belastungsstörung, auch Schuldgefühle, weil sie das Kind abgegeben haben. Da ist natürlich eine geringere Bindung zu dem Baby, was auch negativ auf das Baby also auf den Fötus auswirken wird. Und die sind auch viel mehr in Sorge um die Gesundheit des Kindes, weil eine Frau, die normal schwanger ist, die ist mehr zuversichtlich, ja, also die sagt sich, ja, das wird alles gut gehen. Und die sind in einer, ja, permanenten Stress, und das wirkt sich natürlich auch auf den Fötus aus. Und man hat auch festgestellt, dass die Kinder, die diesen Verfahren entstehen, also ein höheres Stresslevel haben, auch Ängste entwickeln, und viele haben auch so ein Syndrom wie bei adoptierten Kindern, also die wollen wissen irgendwie, woher komme ich? Also viele gehen dann, wenn sie erwachsen sind, auf die Suche, wer war meine Leihmutter und wer war meine Eizellenspenderin? Die haben eigentlich drei Mütter. Und wer profitiert eigentlich von dem Ganzen? Ja. Ist das eine Lösung für Unfruchtbarkeit, für Paare, die ja kein Kind kriegen können? Nein, das ist keine Lösung. Aber wer profitiert? Ja, das ist eigentlich nur der Mann, weil er will seine Gene fortpflanzen. Und drei Frauen müssen dafür leiden. Also einmal die Eizellspenderin, die auch ein hohes Risiko einnimmt, die Leihmutter, aber die Frau selbst von dem Käufer. Weil wenn die wüsste, und das verbirgt man ja den Käufern, wenn die wüsste und wenn sie später erfahren würde, was die Leihmutter und die Eizellenspenderin alles in Kauf genommen hat, also dass die Langzeitschäden davon tragen, wie kann man da noch glücklich werden?
Das sieht man ja auch ganz gut im Film, wie eben Sana unter, also gesundheitliche Folgen eben davon trägt, dass sie da vier Leihmutterschaften auch durchgeführt hat. Ja, wie geht man damit um? Also ich kann mir auch vorstellen, dass Frauen unter anderem dadurch sterben können oder auch bei der Geburt sterben könnten. Wie geht der Staat damit um? Also wie wird darauf dann reagiert?
Genau, also es gibt da eine kanadische Studie. Es gibt nicht viele Studien, weil diese Fortpflanzungsindustrie keine so große Interesse hat an Studien, weil wenn die wüssten, was das alles für Schäden hervorruft bei den Frauen, dann, naja, würde man Gesetze schnell verändern. Mhm. Aber trotzdem gibt es eine kanadische Studie aus dem Jahr 2024, die 860.000 Schwangerschaften untersucht hat über 9 Jahre hinweg, und da haben die festgestellt, also dass 7,8% der Leihmütter schwere Komplikationen erleiden bei der Geburt, im Vergleich zu normalen Schwangerschaften 2,3%. Das heißt, dreimal höher, also das ist nicht wenig. Und mit schweren Komplikationen, damit ist gemeint lebensbedrohliche Blutung nach der Geburt, Infektionen, die zu Blutvergiftung führen können oder auch Präeklampsien. Das ist ein Bluthochdruck während der Schwangerschaft, die zu Organversagen führen. Also es ist gefährlich. Also wir sind fast bei 10%. Also keine Frau wird aufgeklärt, die sich da einlassen, Leihmutter zu sein. Man sagt ihnen nicht, ja, du hast vielleicht 10% oder jetzt sagen wir mal 7,8% Chancen zu sterben.
Ja, um jetzt nochmal auf den Film zurückzukommen, Nine Month Contract, was hat Sie am meisten beschäftigt danach oder welche Szenen fanden Sie am prägendsten?
Also was mir sofort auffiel, ist, dass sie in dem Film gesagt hat, also die Leihmutter hat ihrer Tochter gesagt, ich mache das alles nur für dich. Also das traumatisiert auch die Familie, also in dem Fall die Tochter, weil die fühlt sich ja schuldig. Dass sie Bildung bekommen kann, ihre Mutter solche Qualen durchmacht. Und man sieht ja auch im Verlauf des Filmes, also ich weiß gar nicht, wie die das geschafft haben, denn zu drehen, weil das ging ja über 10 Jahre, denke ich. Man sieht dann auch, dass die Tochter sie da rausgeholt hat, ja. Also sie hat sie motiviert, dann irgendwie sich, also Bildung nachzuholen, sie begleitet sie in die erste Sitzung der Schule. Also man sieht, dass die Tochter sie eigentlich rausholt.
Wir haben ja mal einen sehr großen Fokus zur Geburt gemacht. Es hieß das Menschenrecht gewaltfreie Geburt. Und da haben wir uns zusammen mit Hebammen ja sehr viel mit dieser Bindung beschäftigt. Und diese Bindung, die ja nicht nur entsteht in dem Moment, wo das Kind also dann herausgekommen ist und die beiden sich begegnen, sondern natürlich ist es eine ganz lange Bindung, die auch schon im Bauch besteht. Und schon damals haben wir uns vorgestellt, was es eigentlich heißt für ein Baby, was also heranwächst in einer Frau, was normalerweise eben diese emotionale Bindung hat, die ja auch durch den ganzen Hormonfluss natürlich auch ganz, ganz gesteuert, unterstützt, angeregt wird. Und wie entsetzlich das eigentlich sein muss für ein Kind in einem völligen Vakuum, in einem Nichts aufzuwachsen, weil eben die Mutter sich gar nicht, also sich wahrscheinlich blockiert, um diese Bindung gar nicht entstehen zu lassen, damit es nachher nicht so schmerzlich ist, das Kind abzugeben. Und ich habe den Eindruck, dass da ganz, ganz wenig oder vielleicht gar keine Forschung dazu gibt, oder?
Ja, wie gesagt, also diese Fortpflanzungsindustrie, die ist nicht interessiert an Forschung. Deswegen, es ist auch erstaunlich, dass keine Klinik das in Auftrag gibt und auch kein Land das mal in Auftrag gibt, da Forschung zu betreiben. Man hat aber festgestellt, dass, ich habe da auch noch eine andere Studie gefunden, dass Frauen, eine Studie auch aus Großbritannien dieses Mal, die haben Frauen untersucht, die In-vitro-Fertilisation durchgeführt haben. Also jetzt keine Leihmütter, sondern ihre eigenen Zellen und das Ganze, was halt dann auch eine Leihmutter durchführen muss, wenn sie ihre Gebärmutter mit Hormonen aufbaut und das Ganze. Und die haben festgestellt, dass, ich finde es jetzt nicht gerade, egal, aber ein Drittel der Frauen, dreimal mehr Frauen haben Langzeitfolgen, weil sie einen Krebs entwickeln. Also entweder einen Brustkrebs oder
Gebärmutter. Von in vitro.
Ja, nur von in vitro Fertilisation.
Und wie wird das erklärt?
Ja, durch die hormonelle Behandlung.
Ah, okay.
Ja. Also die ist ja auch sehr, sehr lang, also bei der Leihmutter über Wochen geht es ja, wo man sie mit Hormonen bespritzt, Medikamente gibt, so dass wenn das Embryo ihr eingefügt wird, dass es sich leichter einnistet. Ja, genau. Und das auch zu Eizellenspenderinnen. Da gibt es auch keine Forschung, aber es gibt Aussagen von Einzelnen. Also um die kümmert sich niemand. Und die müssen ja also noch, also genauso oder noch mehr also Hormone einnehmen und kriegen täglich Spritzen und so. Also das ist auch katastrophal.
Ja, und ich meine, wir damals haben auch eben schon Studien gesehen und auch eine der, die eben darüber publiziert hat, über was passiert im Leben der Menschen, die nun diese fehlende Bindung haben. Da haben sie jetzt nur geguckt während der Geburt, wenn das Bonding während der Geburt nicht funktioniert. Und es waren also ganz gravierende Ergebnisse in den Biografien von den Menschen, die eben diese Bindung, wo die nicht funktioniert hat während der Geburt, aus vielen Gründen. Da haben sie in Skandinavien ja ganz viel geforscht, und zwar über einen Zeitraum von 80 Jahren oder so hinweg, und zwar die gesamte Bevölkerung haben sie da also erforscht. Und dann eben zusammengefunden oder zusammengesucht, was ist jetzt in der Biografie dieser Menschen passiert, die jetzt diese fehlende Bindung hatten im Geburtsprozess. Und das waren also gravierende Auswirkungen in Bezug auf psychische, physische Gesundheit, Kriminalitätsraten, Selbstmord und so weiter. Und ja, umso drängender fände ich das, dass man eben auch das in Bezug auf die Leihmutterschaft dann erforscht. Was bedeutet das mit dieser Bindung?
Es wurde nicht genau erforscht, aber es gibt Einzelaussagen, und man hat schon festgestellt, dass diese Kinder also ein erhöhtes Stresslevel haben und auch Ängste. Und dann auch ähnlich wie bei Adoption, nicht bei allen adoptierten Kindern ist es so, aber bei vielen, also die fühlen sich nicht zugehörig zu der Familie. Die suchen irgendwie, woher komme ich und so, und manche gehen dann auch auf die Suche. Also diese Kinder, die wollen wissen, wer war meine Leihmutter, wer war meine Eizellenspenderin. Also die besuchen sie dann auch. Mhm. Und die sagen dann auch, ich habe drei Mütter.
Und in welchen Ländern hat man das jetzt praktisch erfahren und beobachtet?
Also eine hat ausgesagt in Deutschland, die ist dann nach Kalifornien gegangen. Dort war die Leihmutter, und von dort kam auch die Eizellspenderin. Und die ist sie besuchen gegangen.
Das ist ja erstaunlich.
Ja, aber es gibt ja mittlerweile auch Stimmen, also von Kindern, die sagen, man soll das abschaffen. Also, also von
Kindern von Leihmüttern.
Mhm.
Ja, und jetzt aus der Perspektive von einer sehr engagierten Menschenrechtsaktivistin, wie du es nun bist, wie ist denn das Thema Leihmutterschaft jetzt politisch einzuordnen? Was für Interessengruppen stehen sich da gegenüber? Und wer in der politischen Landschaft ist denn bereit und interessiert, für diese vulnerablen Frauen in armen Ländern einzustehen?
Ja, also es gab ja unter der letzten Koalition, die hat sich ja Fortschrittskoalition genannt, eine Expertenkommission, die nur aus Anwälten bestand, ist ja auch, und die sich, also nur Anwälte haben sich mit dieser Thematik beschäftigt, und die haben, ja, es ist ja auch immer wieder so eine Sache, ja, unter Karl Lauterbach, und die haben dann eine Empfehlung gegeben, also dass eine altruistische Leihmutterschaft möglich wäre. Also was soll man davon halten, ist schwierig. Jetzt aber letztes Jahr, im Oktober, glaube ich, vielleicht täusche ich mich, oder September 2025, gab es einen Bericht von der UN-Sonderbeauftragten gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, Reem Al-Salem. Also die hat wirklich gut recherchiert, sie hat 120 Berichte bekommen von Organisationen, die sich damit befassen, und hat auch ja, Interviews geführt mit Leihmüttern, und also sie hat gesagt, das geht gar nicht, das ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Die Frau wird also zu einem Gefäß reduziert, das Kind wird zu einer Ware reduziert, und sie hat weltweit aufgerufen, dass Leihmutterschaft abgeschafft werden soll. Sie hat auch gesagt, wie, also ähnlich wie bei beim nordischen Modell für die Prostitution, also die Nachfrage soll ja, kriminalisiert werden, das heißt die Käufer, die
Kliniken, die es durchführen, die Agenturen, die vermitteln, die sollen kriminalisiert werden. Die Frauen natürlich entkriminalisiert. Ausstiegsprogramme sollen eingeführt werden, weil da haben wir ja auch gesehen, wie sie in diesen Teufelskreis der Abhängigkeit gekommen ist, die Frau. Und die Tochter hat ihr eigentlich verholfen, auszusteigen aus diesem Teufelskreis. Aber eigentlich sollte es nicht die Tochter sein, sondern professionelle Sozialarbeiterin. Und als letztes natürlich Aufklärung, und man darf keine Werbung mehr machen. Weil in Deutschland findet auch jährlich mehrmals Werbung. In Berlin, in Köln gibt es Kongresse für ein Wunschkind und so. Das darf nicht passieren.
Wie, und auf diesen Kongressen wird auch eine Mutterschaft thematisiert?
Ja, klar. Also das wird ja angeboten auf diesen Kongressen.
Also, aber Sie, wir sind doch in Deutschland, da ist es doch gar nicht erlaubt.
Ja, aber im Ausland schon. Da kommen die Kliniken aus dem Ausland und stellen sich vor. Und dann kriegen Angebote. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja, also Sie klicken einmal, also das erste Mal, die erste Recherche, die ich gemacht habe, war auf Google einzutippen, Leihmutterschaften. Was taucht auf? Eine Klinik. Also nichts Kritisches. Und Sie machen nur zwei Klicke und Sie haben schon ein Angebot. Ja, also nicht eine Klinik, sondern ein, ja, wie nennt man diese Agenturen, um Babys zu kriegen.
Ja, und welche politischen Akteure setzen sich jetzt ein, dafür oder dagegen?
Also hier in Deutschland? Also eigentlich nach so einem Bericht, wie wir es bekommen haben von Rim Al-Salem im September 2025, müsste man eigentlich etwas tun. Italien hat gehandelt. Die haben Leihmutterschaft verboten, also nicht nur in Italien, sondern auch im Ausland. Weil das ist ja zu einfach. Ja? Man geht in die Ukraine, hier war es in Georgien, und kauft sich ein Kind ein. Das müsste eigentlich Deutschland auch machen. Aber leider machen sie es nicht. Das ist auch keine Antwort, muss ich leider auch sagen, von der Frauenunion, jetzt den Antrag zu stellen, die Eizellenspende zu legalisieren. Also auf so einen Bericht kann das nicht die Antwort sein, weil auch diese Frauen sind, gefährden also dramatisch ihre Gesundheit. Wir müssen das verbieten, auch im Ausland.
Und da gibt es jetzt keine politischen Akteure, die jetzt eben auch nicht nur allgemein gegen Leihmutterschaft sich einsetzen, sondern auch nochmal speziell in Bezug auf diese vulnerablen Frauen in armen Ländern?
Also in der Politik, ich habe jetzt, vielleicht täusche ich mich, ich weiß es nicht. Ja. Es schwingt ja immer noch so mit, ich meine, die SPD war ja auch Teil dieser Fortschrittskoalition, es schwingt ja immer noch so mit, ja, wäre altruistische Leihmutterschaft möglich. Nein, weil Leihmutterschaft gefährlich ist. Ja, es ist gefährlich und es ist keine Lösung für die Unfruchtbarkeit eines Paares. Und etwas, also ein Staat kann doch nicht sagen, ja, wenn sie es selbst macht, ja, wenn sie zustimmt, dann ja, lassen wir es zu. Nein, wir müssen Riegel setzen auf Grenzverletzungen. Also wir müssen das stoppen, der Staat muss aufklären und sagen, das ist eine Grenzverletzung, es ist nicht altruistisch und kein Mensch sollte sein Leben aufs Spiel setzen für so etwas. Das sollte die Aussage sein. Aber da spielt natürlich wieder so patriarchale Vorstellung, wie eine Frau zu sein hat. Ja, sie ist lieb, sie ist hilfsbereit, sie tut sogar ihr Leben aufs Spiel setzen, dass andere glücklich werden. Das geht gar nicht.
Ja. Ja, und jetzt, wenn ihr den Film gesehen habt, ich glaube, da sind alle sehr beeindruckt, jetzt das Schicksal von Sana gesehen zu haben. Wie können sich hier Menschen einsetzen für Frauen wie Sana?
Also von hier aus?
Ja.
Also Die hat eigentlich, im Film sieht man ja, dass sie also von dem georgischen Staat Sozialhilfe gefordert hat oder versucht hat, eine Sozialwohnung zu bekommen und ja, sie hat nichts bekommen. Eigentlich das Problem ist, dass in diesen Ländern der Sozialstaat nicht funktioniert. Also die ist ja vollkommen auf sich selbst gelassen worden. Also was wir jetzt von hier aus, ich meine, ja.
Also ich meine, was du jetzt gesagt hast, die Nachfrage irgendwie zu versuchen, die Nachfrage.
Ja, also wir müssen es verbieten von Deutschland aus. Wir müssen sagen, nein. Weil in der Ukraine gebären sie jährlich 2000 bis 2500 Kinder im Jahr.
Das Leihmütter.
Ja, Leihmütter. Ich meine, das machen ja auch deutsche Auftraggeber. Das geht nicht. Wir müssen das verbieten, auch im Ausland. Also das wäre, weil es keine Lösung ist. Nicht für die Leihmutter, nicht für die Eizellenspenderin und nicht für die Frau von ja, dem Mann, der das in Auftrag gegeben hat.
Und jetzt hier in Deutschland, zumindest in den Medien, wie findest du da die Berichterstattung darüber?
Ja, ich habe das ja gesagt, also...
Also nicht nur Studien, sondern auch...
Sehr, ich weiß nicht, so verharmlosend und die Möglichkeit einer altruistischen Leihmutterschaft wird schon so, ja, so dargestellt, das ist doch dann nicht so schlimm, ja. Also da gab es dann Dokumentationen von einem Schwulenpaar, die sich zwei Kinder gewünscht haben, haben das in Amerika machen lassen und die in höchsten Tönen von der, ihren Leihmüttern sprechen, natürlich, ich meine, aber wir müssen Grenzen setzen, weil es nicht den Frauen nicht gut tut. Es hat Langzeitfolgen. Es, ja, es tut den Kindern auch nicht gut. Ja,
ja. Ja, ich denke fast, dass es hier wahrscheinlich eine ganze Menge von Fragen oder vielleicht auch Kommentaren gibt. Deswegen wollte ich mal die Gelegenheit geben, dass hier... Bitteschön.
Vielen Dank für Ihre Beiträge. Aber an einer Stelle, ich tue es ungern, ja, muss ich Sie leider berichtigen. Denn was die Beschlusslage der Frauenunion angeht, es ist, glaube ich, wichtig, dass kein falscher Eindruck entsteht. Mhm. Erstens hat die Union in den Koalitionsverträgen der Großen Koalition immer großen Wert darauf gelegt, dass die Leihmutterschaft verboten bleibt. Das ist auch immer explizit in den Koalitionsverträgen so festgehalten worden. Man hätte ja sagen können, was schon so ist, muss man nicht nochmal reinschreiben. Aber es war uns wichtig, dass wir es nochmal festgehalten haben, dass es verboten bleibt, weil wir die Tendenzen kennen. Zweite Aussage, die Sie getroffen haben, die Frauenunion sei jetzt für die Eizellspende. Da muss man schon genau schauen, was damit gemeint ist. Es geht der Frauenunion überhaupt nicht um Eizellspenden, wo Eizellspenderinnen für ihre... also für das Produzieren von Eizellen in einer Eizelldatenbank sozusagen honoriert, bezahlt werden und damit ein Handel entsteht. Darum geht es nicht. Wir haben aber auch Eizellen in Deutschland, die durch Social Freezing oder zum Beispiel vor schwerwiegenden Operationen, Erkrankungen von Frauen in entsprechende Eizellbanken eingebracht werden und die über ihre Eizellen, die sie aus einem medizinischen oder einem Social Freezing Grund entschieden haben, nicht mehr benötigen. Und da ist dann schon die Frage, ob wir, und das ist die Diskussion, ob wir Paaren erlauben sollen, an der Stelle Eizellen, die schon da sind, die auch nicht vergütet werden, sondern die von Frauen nicht mehr gebraucht werden, an der Stelle Eizellspende zu ermöglichen. Um nicht mehr und nicht weniger geht es, keine generelle Eizellspende in Deutschland, sondern bereits vorhandene, aus medizinischen Gründen bereits.
Gut, aber da sprechen wir wirklich von einer Handvoll.
Ja, natürlich. Aber ich will es nur sagen, es ist ein großer Unterschied und deshalb möchte ich einfach klarstellen, nicht, dass der Eindruck entsteht, die Frauenunion will jetzt die Eizellspende.
Ich habe mir das durchgelesen, aber das stand nicht so da, aber gut.
Man kann
Sie
mit
können Sie nochmal geschwind sagen, Social Freezing, vielleicht ist nicht allen ein Begriff.
Also, Social Freezing ist ja die Frage, wenn Menschen, Frauen zum Beispiel, also wir haben ja eh die Entwicklung, dass nicht immer der Partner schon in jungen Jahren gefunden wird, oder man überhaupt keinen findet, um Fortpflanzung zu ermöglichen. Und wir wissen, dass aber die Qualität der Eizellen mit fortschreitendem Alter nachlässt. Und es gibt Frauen, die sagen, okay, ich lasse mir so und so viele Eizellen mal einfrieren für den Fall, dass ich, wenn ich älter bin, den Partner, mit dem ich Kinder haben möchte, finde. Dann aber die Qualität meiner Eizellen vielleicht nicht mehr ausreicht, um auf natürlichem Wege schwanger zu werden und dafür sich sozusagen Eizellen hat. Das nennt man Social Freezing.
Und lassen die dann auch, behandeln sich dann auch mit Hormonen oder ist das ein ganz normaler Prozess?
Ja, damit die entnommen werden können, auch in einer ausreichenden Anzahl, werden sie häufig auch hormonell beeinflusst, aber das tun sie sozusagen in dem Bewusstsein, es für sich selbst zu tun, eigene Kinder bekommen zu können. Und das ist ja nochmal eine andere Frage, ob ich mich selbst für meine eigene Reproduktion sozusagen diesen Prozess aussetze oder ob ich es für andere gegen Geld tue.
Ja, trotzdem finde ich, ja, da öffnen Sie trotzdem die Büchse der Pandora, finde ich. Ja, also auch, weil Sie ja damit sagen, okay, von einer anderen Frau können wir auch In-vitro-Fertilisation machen, also wenn die Eizellen von einer anderen Frau...
Mit den übrigen Eizellen.
Ja, mit den übrigen Eizellen. Also da öffnen sie etwas und der nächste Schritt wäre dann wieder was anderes und so weiter. Mhm. Muss es wirklich sein.
Gibt es denn weitere Kommentare oder Fragen? Im Moment nicht. Aber du hast vielleicht noch einige Dinge, die dir wichtig erscheinen zu dem Thema, die du bisher noch nicht erwähnt hast.
Nein, also ich meine, wenn man die UN-Konvention für die Rechte der Kinder durchliest, ja, dann steht ja ausdrücklich drin, dass kein Kind verhandelt, verkauft oder also gekauft, verkauft und gehandelt werden darf. Und Leihmutterschaft ist genau das. Wird verkauft, gehandelt, das ist genau die Definition.
Und noch andere Dinge, die dir jetzt nochmal wichtig wären?
Nein, also dass sich mehr Länder dafür einsetzen, dass Leihmutterschaft ja, verboten gehört.
In welchen Ländern ist es denn im Moment überall verboten?
Also ich meine auch im Ausland, ja, also dass man jetzt nicht sagt, ja, wir sind strikt dagegen, aber in Deutschland haben wir sehr, also ganz viele Paare, die sich ein Kind im Ausland kaufen, also auch in den USA, in der Ukraine, ja, genau. In Indien gab es vor 2016 25.000 Kinder, die durch Leihmütter geboren wurden, jährlich, ja. Dann gab es Probleme, weil die Käufer wollen natürlich kein Kind haben, was einen Defekt hat. Und dann, ja, die kamen und das waren Zwillinge und ein Kind hatte Trisomie 3 und das andere, da haben sie nur ein Kind genommen, das andere haben sie da gelassen. Und dann hat Indien gesagt, ja, das machen wir, also wir schließen jetzt den Markt für den Ausland. Aber es bleibt trotzdem sehr hoch, auch für Indien selbst. Ja. Es gibt Eizellenspenderinnen, also ganze Fabriken, also die man gemacht hat, weil man braucht Eizellen, ja, auf der Welt. Es gibt diese In-vitro-Fertilisationsverfahren, die ja hier gang und gäbe sind, auch in Deutschland, für die eigene Frau, aber in vielen Ländern mit Eizellenspenden. Man durchführt 1,5 Millionen In-vitro-Fertilisationsverfahren im Jahr, ja, auf der, weltweit. Ja. Was für einen körperlichen Schaden das den Frauen zufügt, ja. Also darüber spricht man nicht. Man spricht nur über die Erfolge. Man muss wissen, der Markt dieser Industrie war 2024 bei, ich habe jetzt verschiedene Zahlen gehört. Einmal habe ich 15 Milliarden Dollar gelesen, ein anderes Mal 19 Milliarden Dollar. Also um den Dreh liegt es 2025 27 Milliarden Dollar. Und man schätzt, weil das ist ja eine Industrie in extremem Wachstum. Man schätzt es auf 100 Milliarden Dollar 2033. Also ist nicht in ein paar Jahren. Genau, diese Industrie hat natürlich kein Interesse, dass Forschungen gemacht werden. Diese britische Studie, die ich hier übrigens genannt habe, wo man festgestellt hat, dass ein Drittel der Frauen, die In-vitro-Fertilisationsverfahren machen, ein höheres Risiko haben, Krebs zu bekommen. Man hat die Schuld auf die Frauen selbst zugeschoben. Also man hat dann auch nicht Zusammenhänge gemacht zwischen den Hormonen, die sie eingenommen haben oder nicht, weil die Pharmaindustrie kein Interesse dafür hatte. Man hat denen gesagt, ja, das ist so, weil ihr unfruchtbar seid. Also was völliger Quatsch ist, ja. Also man schiebt die Schuld der Krebs, man hat die Schuld der Krebserkrankung auf die Frauen selbst geschoben und keine Verbindung gemacht mit den Hormonen, die sie eingenommen haben.
Und in welchen Ländern gibt es denn jetzt diese bewusste Entscheidung, dass man sagt, man möchte diesen Handel nicht, man möchte es nicht? Welche Länder sind es, die sagen nein?
Also Italien hat jetzt ganz klar gesagt nein, auch im Ausland nicht.
Ja. Und in Europa?
Also in Europa, ich glaube nur Portugal hatte es legalisiert, ansonsten in ganz Europa ist es verboten. Mhm. Oder Griechenland hat es auch legalisiert, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Griechenland und Portugal, nur da ist es legal. Aber die gehen ja in anderen Ländern, wo es... Und man kann sagen, im ganzen Ostblock, ja, ist es legal. Also Russland, Ukraine, Georgien und so weiter. In wenigen afrikanischen Ländern, ich glaube nur eins oder zwei, ist es legal zum Glück. Und in Nordamerika ist es auch legal.
Und in den USA ist es sehr üblich, richtig?
Ja, ja, sehr üblich. Also seit den 90er Jahren.
Ja, gibt es denn inzwischen nochmal Fragen oder Kommentare?
Ja? Es sind ja ganz verschiedene Länder, wo es legal ist, also Kanada ja auch unter anderem.
Ja, Nordamerika.
Ja. Ich frage mich, die Art der Aufklärung muss ja total unterschiedlich sein in den unterschiedlichen Ländern. In Kanada zum Beispiel stelle ich mir vor, da muss doch viel mehr Aufklärung vorhanden sein über die Risiken, also im medizinischen Sinne, aber auch vertraglich. Wissen Sie dazu irgendwas?
Wie gesagt, also diese Industrie ist nicht so auf Aufklärung interessiert. Also ich habe diese Reportage mir angeschaut über Exploitation, also Ausbeutung der Eizellenspenderinnen, und die werden überall angeworben. Also die dürfen ja nicht älter als 29 sein, also hauptsächlich in den Unis, und ja, man bietet denen zwischen $5,000 und sogar $100,000 manchmal an, und es gibt null Aufklärung. Also man verharmlost das Ganze, obwohl die ja wirklich eine lange Tradition mittlerweile haben. Ich glaube, das erste Mal hat man in den 80er Jahren gemacht. Es gibt keine Forschung darüber. Manche Ärzten rutscht es einfach so raus, wo sie dann sagen, mir ist aufgefallen, dass sie häufig Krebs entwickeln. Es gibt null Aufklärung. Also zu diesem Punkt nicht.
Und wenn du jetzt sagst, diese Industrie, wer sind denn die ganzen Akteure und Nutznießer in dieser Industrie? Was sind es da alles für verschiedene Teilhaber?
Ja, also die Vermittler, die kriegen das meiste Geld, die Kliniken, und die am geringsten daran verdienen, sind natürlich die Leihmütter. Also die kriegen zwischen 10% und 27%. Das ist wie in der Prostitution. Also die kriegen das Geringste.
Die Agenturen.
Ja. Die Vermittler, die Agenturen, ja.
Bitte schön.
Ich habe nochmal einen Aspekt, weil ja sehr viel Ähnliches ist zwischen Organhandel Menschenhandel, in der Prostitution und Leihmutterschaft. Und eigentlich in allen Bereichen reden wir ja, insbesondere im Verhältnis bei der Prostitution, sagen wir, wir müssen uns eigentlich anschauen, wer fragt da eigentlich nach. Und die Schwierigkeit bei diesem Thema ist häufig, dass der Kinderwunsch als etwas ja, extrem Positives in der Gesellschaft verankert ist. Während wir bei dem Wunsch eines Freiers, sich Liebe oder sexuelle Dienstleistung, Liebe ist es ja eh nicht, aber sexuelle Dienstleistung zu kaufen, nicht ganz so viel gesellschaftliches Verständnis und Zustimmung vorhanden ist, zumindest in Teilen der Gesellschaft. Wenn wir mal schauen, wer fragt eigentlich nach Leihmüttern? Das finde ich auch nochmal sehr interessant, auch nochmal zu schauen, gibt es eigentlich dieses Recht auf diesen Wunsch? Oder wann ist ein Wunsch noch berechtigt und wann ist er es vielleicht auch nicht mehr? Diese gesellschaftliche Debatte ist unangenehm, aber sie findet dann statt, wenn man diese Themen politisch reguliert, weil dann treffen genau diese Wünsche und diese Erwartungen an den Gesetzgeber und deshalb glaube ich, auch darauf nochmal einen Blick zu werfen, ist sicher ganz interessant. Und
ja.
Nicht nur die medizinischen Möglichkeiten, sondern auch die gesellschaftlichen Veränderungen.
Ja, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, dass man durch diese Möglichkeiten auch den Druck erhöht, also ein Kind gebären zu können. Also man bietet das praktisch an, den Paaren, da gibt es doch die Möglichkeit und so können sie nicht einem Trauerprozess beginnen, zu sagen, okay, ich kriege halt kein Kind, ich schaffe mir einen Hund an oder ich fange ein neues Hobby an. Also ich habe da eine Reportage gehört von einer Frau, die also auch in diesem In-vitro-Fertilisationsprozess drin war, also jetzt, wo sie selbst immer wieder mal versucht hat und irgendwann konnte sie nicht mehr. Sie hat gesagt, jetzt mache ich es noch einmal und dann nicht mehr. Sie ist nicht schwanger geworden und erst dann konnte sie diesen Trauerprozess beginnen, zu sagen, okay, bin ich einfach eine Frau, die kein Kind kriegt, ist doch in Ordnung. Aber solange man den Menschen immer dieses Angebot hinhält, aber du hast das noch nicht versucht, dann sind sie, Und die sind auch nicht glücklich in diesen Prozessen.
Frau Wittmann-Mause, ich wollte Sie auch nochmal fragen, was sind denn Ihre Erfahrungen in Engagement jetzt gegen diese negativen Auswirkungen, die es gibt, die Sie nun auch gemacht haben in der deutschen Politik?
Also das war die schwierigste Entscheidungsfindung, die ich in meinem Vorstand hatte, weil wir ja, wir sind im Moment, glaube ich, die einzige politische Frauenorganisation, die für den gesamten Bereich Reproduktionsmedizin eine Positionierung, insbesondere Leihmutterschaft und Eizellspende, vorgenommen hat. Ja, das sind Kompromisse, aber ich muss sagen, es war eine über wirklich Wochen hinweggehende Vorbereitung und Debatte in vielen Sitzungen, weil sehr unterschiedliche Haltungen auf das Thema und Perspektiven unter Frauen in Deutschland vorhanden sind. Und auch Erfahrungen, Frauen, die selbst keine Kinder haben konnten oder die eine schwerwiegende Krebserkrankung hatten und wiederum aus ihrer Perspektive heraus, aber wenn es doch eine Möglichkeit gibt, den Kinderwunsch in einer Partnerschaft realisieren zu können, sehr stark abwägen zu dem, was an gesellschaftlichen Folgen und individuellen Folgen durch Ausbeutung dann da sind. Weil im Grunde immer wieder postuliert wird, das eine ist Selbstbestimmung, und die Frage der Definition, was ist das, schon eine sehr spannende Frage ist, ob eine Leihmutter, und die wir im Film gesehen haben, ob das eine selbstbestimmte Entscheidung von ihr war. Es soll ja Professoren geben, die sagen, solange sie eine Alternative hat, zum Beispiel auf der Straße weiterzuleben, sei es eine selbstbestimmte Entscheidung. Das ist nicht meine Meinung, ich will es nur einfach sagen. Und denjenigen, die das eben anders sehen, so wie ich finde, wir das in dem Film hier gesehen haben, dass das keine selbstbestimmte, sondern eine durch die soziale Not in ihrer Situation bestimmte Entscheidung war. Wir sind großzügig, also wir sind strenger in der Frage von Ausbeutung bei der Organspende, als wir es an dem Punkt in meinem Gefühl in weiten Teilen der Gesellschaft sind, weil es eben auch eine Frage ist, kann man es sich leisten und alles, was es zu kaufen gibt, in Anführungszeichen, leiste ich mir dann. Also es war eine harte Debatte, muss ich sagen, und deshalb bin ich sehr froh, dass wir eine so kleine Ausnahme bei den bereits vorhandenen, das ist der Kompromiss am Ende. Aber es war hart, ja.
Ich meine, mich wundert ja auch, dass, ich habe den Eindruck, eben früher, ich weiß jetzt nicht vor wie langer Zeit, wenn es dann zum Kinderwunsch, wenn es eben nicht realisierbar war, dann war eigentlich die logische Folgerung, okay, ich kann ja noch ein Kind adoptieren. Aber das scheint in dieser ganzen Diskussion völlig weggebrochen zu sein. Also es scheint überhaupt nicht mehr als eine Option irgendwie diskutiert zu werden. Was ja schon eigentlich erstaunlich ist, und ich weiß gar nicht, an welchem Punkt und wodurch ja, das eigentlich als eine realistische Option, wenn man nun so einen großen Kinderwunsch hat, dass es dann irgendwie nicht mehr.
Ja, es gibt auch die Möglichkeit, Pflegemutter oder Pflegeeltern zu werden. Also die Jugendämter suchen permanent Pflegeeltern. Aber das ist halt, ich denke schon, dass es. Dass der Druck von dem Mann kommt, dass er seine Gene weitergeben möchte. Ich denke, wenn man anders aufklären würde, wenn man den Frauen sagen würde, nein, das ist keine Option, das ist eine Menschenrechtsverletzung, die Frauen leiden drunter, die haben körperliche Langzeitfolgen und psychische, also das würde jeder verstehen. Und wenn man denen sagen würde, ja, da gibt es diese Option, werden sie doch Pflegeeltern, wir brauchen dringend, ja.
Aber ich glaube halt auch, dass dieses, also praktisch dieser Druck, wenn man sagt, etwas ist machbar, dass das dann auch gleich weitergeht zum, okay, dann kann ich doch eigentlich über alles bestimmen. Und dass eben so im medizinischen Bereich, je mehr da Fortschritte gemacht werden, dass Dinge einfach, die vorher überhaupt nicht vorstellbar waren, dass die möglich sind, wie zum Beispiel ja auch bei dem Überleben von frühgeborenen Kindern. Da hat sich ja auch die Grenze immer weiter nach vorne verschoben. Und was früher überhaupt nicht vorstellbar war, also Kinder werden da eben dann weiterhin noch versucht aufzuziehen, auch wenn das natürlich auch viele Schäden dann haben könnte. Aber dieses, die Machbarkeit, dass die ein Druck ausgeübt hat auf dieses Gefühl von, ja, alles was machbar ist, dann muss ich doch eigentlich die Entscheidung einfach darüber fällen können. Ich glaube, das ist schon irgendwie ein Prozess, der so in der letzten Zeit, glaube ich.
Es gibt ja einen Elefanten im Raum und ich finde, man muss ihn auch benennen. Es gibt natürlich auch Partnerschaften, die innerhalb der Partnerschaft, auch wenn beide biologisch gesund sind, in der Partnerschaft kein Kind biologisch bekommen können. Das sind homosexuelle Partnerschaften. Und da gibt es einen Wunsch, eine Nachfrage nach eigenen Kindern, die sie anders sich über Kreuzpartnerschaften und anderes erfüllen, aber wo die Leihmutterschaft natürlich eine Möglichkeit ist, zu Kindern zu kommen. Und das darf man nicht außer Acht lassen, das spielt eine Rolle.
Aber auch da gäbe es ja auch die Möglichkeit von Adoption oder Pflegefamilien.
Ja, aber ich will nur sagen, es gibt ja nochmal, also neben heterosexuellen Partnerschaften nochmal eine weitere Gruppe, die Gleichwertigkeit, also mit der Gleichwertigkeit der Ehe und so weiter, sind viele Erwartungen natürlich auch entstanden, dass es ein gleichwertiges Recht auf eigene Kinder gibt. Und das spielt eine Rolle in dieser Debatte. Also zumindest darf man sich da nichts vormachen.
Ja, aber die weichen dem Thema ja aus, die Schulenpaare.
die könnten sich mit einem lesbischen Paar zusammentun und Kinder erzeugen. Das wollen sie aber nicht.
Sind rechtliche Bindungen dann.
Ja, aber das ist doch in Ordnung. Aber die wollen ihr eigenes Kind. Verstehen Sie? Die wollen nicht teilen. Und das ist egoistisch. Nein, man musste ja schon ein bisschen mit denen sprechen.
Ich muss jetzt hier intervenieren und sagen, wir sind jetzt schon einiges über die Zeit, aber wir laden Sie jetzt ein zum kleinen Sektempfang danach, hier in dem Nebenraum, und da können Sie dann noch ganz viel weiterreden oder auch befragen. Deswegen danke ich jetzt ganz herzlich, Ingeborg, fürs Kommen. Ich danke Ihnen auch, dass Sie gekommen sind.
Das war's auch schon für heute mit FemRasant.